die wichtigste Kompetenz ist wahrscheinlich im digitalen Bereich das Start-up-Denken so ein bisschen mit in diesen großen Konzernen reinzubringen und hier mit dabei zu helfen, einen Bereich neu aufzubauen, bei dem es darum geht, intelligente digitale Produkte zu entwickeln und an den Stellen in den Markt zu bringen, wo sie der Gesellschaft als Ganze helfen können, was wirklich eine sehr spannende Aufgabe ist.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Anne und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen, ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Mein heutiger Gast ist Tobias und wir sprechen über seine Unternehmensgründung, Crowdmanagement mit Hilfe künstlicher Intelligenz und Schwerelosigkeit. Den Mut zu haben, hinter einer innovativen Geschäftsidee zu stehen und zu gründen, finde ich unglaublich mutig und inspirierend. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können. Hi Tobias.
Hallo, grüß dich Anne.
Erzähl doch einfach mal, wer bist du?
Ich bin der Tobias Franke und ich arbeite bei PwC im Public Sector Advisory Bereich und leite dort das Team AI and Mobile Solutions.
Vor 8 Jahren hast du ja gegründet und dennoch ist PwC Deutschland jetzt dein neues Zuhause. Wie bist du hier gelandet?
Genau, eine lange Reise, die tatsächlich vor 8 Jahren begann. Ich habe im Rahmen meiner Promotion mehr oder minder als Abfall, als Unfall mein Promotionsthema ausgegründet. Und das über die letzten 8 Jahre betrieben und arbeite schon seit 3 Jahren mit PwC in verschiedenen Projekten zusammen. Und ja, Mitte letzten Jahres war es dann so, dass PwC gefragt hat, ob wir uns nicht vorstellen könnten, zu PwC zu kommen. Und nach relativ kurzen Verhandlungen war es dann so, dass PwC meine vorherige Firma gekauft hat und wir nun als Team bei PwC an Bord sind und hier unsere Ideen gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von PwC umsetzen.
Du hattest jetzt gerade bereits gesagt, dass du promoviert hast. In welchem Bereich denn genau?
Genau, ich habe in Informatik bzw. mit Vertiefung Künstliche Intelligenz promoviert.
Was ist denn die wichtigste Kompetenz, die du für PwC Deutschland mitbringst?
Das ist eine sehr gute Frage. Die wichtigste Kompetenz ist wahrscheinlich im digitalen Bereich das Start-up-Denken so ein bisschen mit in diesen großen Konzernen reinzubringen und hier mit dabei zu helfen, einen Bereich neu aufzubauen, bei dem es darum geht, intelligente digitale Produkte zu entwickeln und an den Stellen in den Markt zu bringen, wo sie der Gesellschaft als Ganze helfen können, was wirklich eine sehr spannende Aufgabe ist.
Und was hat dich damals dazu bewegt zu gründen? Du hattest jetzt vorhin gesagt, es war ein Unfall, deine Promotion.
Ja, es war tatsächlich so, dass ich eigentlich nie Pläne zum Gründen hatte und habe dann eben diese Promotion angefangen. Und der Auslöser für das Promotionsthema war die Love Parade-Katastrophe 2010. Und wir haben uns dann um ein Forschungsprojekt beworben, wo es darum ging, genau solche Unfälle möglicherweise in Zukunft vermeiden zu können. Und haben uns eine Technologie ausgedacht, mit der es möglich ist, mithilfe von Daten, die von Smartphones versendet werden, das Verhalten einer Menschenmenge anonym zu analysieren und entsprechend auch wieder durch gezielte Nachrichten zu beeinflussen, um eben zum Beispiel bei Großveranstaltungen Paniken zu vermeiden. Und das lief alles, wie gesagt, im Rahmen dieses Forschungsprojektes ab und dann war es einfach so, dass nach einer gewissen Zeit verschiedene Partner aus der Praxis, zum Beispiel das Wembley Stadion, gesagt haben, boah, das ist total super, sowas hätten wir gern kaufen können. Und naiv wie ich war, habe ich dann damals die Firma gegründet und stellt sich heraus, das hat ganz gut funktioniert und so war es dann.
Okay, warum habt ihr euch denn jetzt letztendlich dann im letzten Jahr für den nächsten Wachstumsschritt entschieden?
Nun gut, am Ende des Tages gibt es, glaube ich, bei jedem Startup-Unternehmen bzw. jedem kleineren Unternehmen, nach 8 Jahren war wahrscheinlich kein Startup mehr, aber auf jeden Fall noch ein kleines Unternehmen, irgendwo den Punkt, wo du sagst, wenn du jetzt noch weiter wachsen möchtest und höhere Ziele anstreben möchtest, suchst du dir entweder eine Familie quasi, eine neue Heimat, die dir es ermöglicht, mehr vom Markt abzudecken, die vielleicht einen größeren Fußabdruck hat, die es dir ermöglicht, Türen zu öffnen, die du als kleine Firma nicht öffnen konntest. Oder du überlegst, ja, nach Silicon Valley zu gehen, das Risiko einzugehen und da zu hoffen, einen Investor mit sehr, sehr hohen Millionenbeträgen an Bord zu holen. Und bei uns war es einfach, ja, dieser, was sich so Schritt für Schritt entwickelt hat, diese natürliche Partnerschaft mit PwC, es war ein sehr großes Vertrauen zu den einzelnen Mitarbeitern und auch Partnern da, so dass sich eigentlich als sehr guter Schritt angefühlt hat, das Ganze dann hier in dem Rahmen weiter voranzutreiben.
Gibt es denn Freiheiten, die du als Gründer hattest, die du jetzt vermisst?
Das klingt jetzt, als sollte ich das so antworten, aber es ist tatsächlich nicht so. Also Disclaimer, wir haben jetzt Januar und wir sind auch erst seit Mitte November dabei, aber in der Zeit, die wir jetzt hier verbracht haben, ist es tatsächlich nicht so, dass irgendwie Freiheiten beschnitten wurden oder ähnliches. Und es wurde ganz klar gesagt, macht bitte genauso weiter, wie ihr es gemacht habt. Wir helfen, worüber wir können, mit Netzwerk, mit unseren Mitarbeitern, auch ganz offen mit den nötigen Mitteln, um das Team schneller zu vergrößern. Und ja, statt dass ich jetzt an meine Investoren reporten muss, muss ich jetzt halt an zwei andere Leute reporten. Aber bezüglich der Freiheiten gibt's da nichts, was ich groß vermisse. Klar, es gibt dann ein paar mehr Regeln, ja, besonders bezüglich gewisser Formalitäten und so weiter, aber das ist nichts, was den Prozess als solches irgendwie einschränkt.
Okay. Du bist im November gestartet. Wie hast du denn jetzt die letzten Monate erlebt?
Die letzten Monate waren immens spannend. Wir haben vor allem viel, viel Zeit damit verbracht, unsere Plattform erstmal bei PwC intern zum Laufen zu bringen. Ein bisschen ein trockener technischer Prozess, aber einer, der jetzt auch abgeschlossen ist. Und dann ging es vor allen Dingen darum, so viele Leute wie möglich kennenzulernen. Ja? Die verschiedenen Industries kennenzulernen, zu schauen, in welchen Teilnetzwerken kann man unsere Lösung vielleicht direkt einbringen, in welche Richtungen kann man noch weiterentwickeln. Und somit war es eigentlich ein sehr reger Austausch. Und ich habe in meinem Leben noch nie so viele Stunden am Stück in Calls verbracht, ja? Wie jetzt in den letzten Monaten. Das war mit Sicherheit ein interessanter Punkt. Aber bis jetzt ging es wirklich um den Aufbau, um strategische Ausrichtungen und so weiter. Also eine sehr, sehr spannende Zeit.
Gibt es etwas, was dich bei uns überrascht hat?
Ehrlich gesagt, ja, tatsächlich, dass es nicht so ist, wie man sich am Anfang Unternehmensberatung vielleicht vorstellt. Also die Menschen waren doch anders als man, ja, das klingt böse, wenn ich sage, es gibt so gewisse Vorurteile, die mit Unternehmensberatern in Verbindung gebracht sind, ja. Aber genau die sind eigentlich nicht aufgefallen bei den Leuten, mit denen ich bis jetzt zu tun hatte, sondern wirklich viele. Also wir sind absolut nett und auch bodenständig willkommen geheißen worden. Und ja, das per se war tatsächlich ein bisschen eine Überraschung, weil wir dachten, okay, wir wissen die Leute, die uns dazu bewogen haben, hierher zu kommen, mit denen sind wir komplett auf einer Wellenlänge. Aber wer weiß, was es sonst noch so gibt. Aber es gab keinerlei negative Überraschungen. Und das war tatsächlich eine sehr, sehr angenehme Überraschung.
Sehr gut, das freut mich. Die Basis sozusagen deiner Gründung oder ja, dass auch oder die Produkte, die entstehen, gründen sich ja vor allen Dingen auf Crowdmanagement. Könntest du den Begriff für unsere HörerInnen vielleicht einmal erklären?
Ja, klar, sehr gerne. Also wenn man es ganz einfach zusammenfassen möchte, sind Bezeichnungen Crowdmanagement eigentlich zwei Komponenten. Geht einerseits um die Analyse des Verhaltens von großen Menschenmengen. Da geht es aber nicht darum, irgendwie deren Kaufverhalten oder so zu analysieren, sondern wirklich deren physisches Verhalten im zum Beispiel auf einer Veranstaltungsfläche oder in einer Stadt. Und andererseits die Steuerung dieser Menschenmenge, was jetzt auch nicht negativ behaftet ist, sondern tatsächlich der Menschenmenge diese Impulse zu geben, dass sie sich so optimal wie möglich bewegt. Die Ziele sind natürlich Sicherheit, wenn wir jetzt wieder an das Thema Großveranstaltungen denken, aber auch effiziente Bewegungen. Ja. Im Wesentlichen geht es darum, sicherzustellen, dass die Laune in einer Menschenmenge positiv ist und alle happy sind, gut von A nach B kommen, dass sich niemand auf den Füßen steht und man im Wesentlichen sorgt, dass alles effizient vonstatten geht. Ja? Und wir erfassen eben das Verhalten von Menschenmengen mit Hilfe von Smartphone-Sensordaten und wir ja, steuern die Menschenmenge in Anführungsstrichen auch mit Nachrichten, die wir sehr gezielt an einzelne Smartphones in der Menschenmenge ausspielen, entsprechend mit Verhaltenshinweisen.
Wie genau könnte so ein Verhaltenshinweis aussehen?
Wenn wir uns jetzt ein Beispiel wieder bei einer Großveranstaltung anschauen, wenn die Technologie feststellt, dass zum Beispiel ein gewisser Eingangsbereich restlos überfüllt ist und dass da wirklich zu sehr hohen Menschendichten von 5-6 Personen pro Quadratmeter kommt und wir dann des Weiteren mit der Technik feststellen, dass sich andere Personenströme auf diesen Eingang zubewegen, dann können wir mithilfe des Messaging-Systems eben nur diese Leute, die sich auf den Eingang zubewegen, kontaktieren, können ihnen sagen, bitte nehmt den Eingang, der 100 Meter weiter links ist, der ist deutlich freier, ihr seid schneller drin und ihr helft dabei, die Gesamtsituation ein bisschen aufzulösen, aufzulockern. Und diesen Hinweisen kommen die Leute natürlich gern nach, weil es ist einfach im Selbstinteresse, nicht lange anstehen zu müssen, sondern wo reinzugehen. Ja. Das jetzt als sehr konkretes Beispiel aus dem Veranstaltungsumfeld.
Jetzt kann ich mir vorstellen, beziehungsweise weiß ich es auch schon, dass künstliche Intelligenz da ja auch eine entsprechende Rolle spielt. Inwiefern, ja, ist denn künstliche Intelligenz da involviert?
Im Wesentlichen schaut es so aus, dass wir so eine KI-Engine am Laufen haben, die sich laufend die Sensordaten, die wir erfassen, anschaut und entsprechend analysiert. Also ein sehr langer Trainingsprozess, bis so eine KI wirklich funktioniert. Aber am Ende des Tages ist die KI dann in der Lage zu sagen, schau her, hier ist etwas nicht normal. Hier ist eine gewisse Anomalie. Schaut euch doch mal bitte an, warum dem so ist. Ja, die KI, die kann auch gewisse Vorhersagen treffen, dass wenn wir zum Beispiel im ÖPNV-Umfeld unterwegs sind und nicht mehr bei Veranstaltungen, dass man dann sagen kann, okay, an der und der Haltestelle werden gleich sehr viel mehr Menschen aufschlagen als im Normalfall ist so ist, bitte seht zu, dass ihr euch entsprechend darauf vorbereitet oder seht zu, dass ihr die Verkehrsmittel entsprechend optimiert.
Wie sieht so ein Training der KI entsprechend aus?
Also ganz einfach ausgedrückt kann man sich das ein bisschen vorstellen wie das Lernen mit einem Kleinkind. Ja, man zeigt der KI quasi ganz, ganz häufig, was sie konkret lernen soll. Ein schönes Beispiel ist immer das Lernen von der Erkennung von Bildern. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben eine Aufgabe und wollen eine KI trainieren, dass sie das Bild von einer Kuh, einem Pferd und einem Hund voneinander unterscheiden kann, dann zeigen wir ihr viele tausend Male, vielleicht gar zehntausende Male Bilder von Kühen, von Hunden und von Pferden und sagen immer, das liebe KI ist eine Kuh, das liebe KI ist ein Hund, das liebe KI ist ein Pferd. Und nach einer gewissen Zeit hat sie dann entsprechend gelernt, wie das Ganze funktioniert. Im Hintergrund ist Statistik und bisschen Mathematik. Und ja, in unserem Beispiel sind es natürlich keine Bilder, sondern wir geben ihnen entsprechend Daten von dem Verhalten von Menschenmengen. Und damit lernt dann das System entsprechend, wie zum Beispiel, wenn wir es in einer Stadt einsetzen, das System, wie die Stadt normalerweise funktioniert. Im Sinne von, wann gehen die Leute von wo ins Büro, wann ist mit Staus zu rechnen, wann vielleicht weniger. Und nach einer gewissen Trainingszeit hat die KI einfach das normale Verhalten in dieser Stadt erlernt und kann dann entsprechend Alarm schlagen, wenn etwas nicht normal ist. Zum Beispiel ein Unfall, der zu einem Stau geführt hat, dass man entsprechend darauf hingewiesen wird.
Vielen Dank für deine Erklärung. Du hattest vorhin schon angesprochen, dass du dich ja im Bereich Public Sector Consulting am Münchner Standort jetzt befindest. Und vielleicht kannst du noch mal etwas mehr ausschmücken, womit ihr euch wirklich fachlich auch beschäftigt.
Fachlich befassen wir uns tatsächlich im Moment zumindest noch ausschließlich mit der Plattform, die ich jetzt schon kurz vorgestellt habe, quasi das Analysieren von Smartphone-Daten und daraus Wissen generieren und entsprechend in Szenarien das einzusetzen. Die Bandbreite, die ist relativ breit. Wir haben jetzt schon viel über Veranstaltungen gesprochen. Das kann allerdings genauso gut im Mobilitätssektor angewandt werden, wenn wir schauen wollen, wie funktioniert eigentlich eine Verkehrsinfrastruktur oder generell eine städtische Infrastruktur. Zum Beispiel, indem wir uns die Beschleunigungsdaten von Smartphones anschauen, können wir sagen, mit welchen Verkehrsmitteln ist denn gerade welcher Teil der Menschenmenge unterwegs, um dann festzustellen, wie ausgelastet ist welche Trambahnlinie, wie ausgelastet ist gerade welche U-Bahnlinie, wie viele Leute fahren mit dem Radl, wie viele Leute sind zu Fuß unterwegs und so weiter und so fort. Wir setzen die Technik aber auch ein im Motorsport, um zum Beispiel in der Rallye-Weltmeisterschaft für Sicherheit zu sorgen, um dafür zu sorgen, dass Zuschauer nicht in Bereichen sind, in denen sie nicht sein sollten, dass nirgendwo zu dichte Personenströme auftreten. Wir setzen sie auch im Smart City Umfeld ein, was so ein bisschen eine Kombination aus all dem verbunden mit der Kommunikationskomponente, die wir auch schon angesprochen hatten, ist, um quasi Bürgern von modernen Städten digitale Dienste zur Verfügung zu stellen und ihnen wirklich das Wissen zur Verfügung zu stellen, was sie gerade brauchen. Ja, insofern nicht ganz klassisch Public Sector, aber großteils Public Sector mit einigen Spezialfällen noch drin.
Da hätte ich direkt zwei Rückfragen. Zunächst zu letzterem Beispiel. Was genau ist denn eine moderne Stadt?
Das ist Definitionssache. Man spricht immer so schön plakativ von Smart Cities, also von intelligenten Städten, die besonders viele Entscheidungen datengestützt treffen, ja, wo Sensoren Informationen über Lautstärkepegel, Luftverschmutzung, Personendichte, Verkehrsaufkommen und so weiter einfangen und dann entsprechend intelligente Systeme darauf basierend entweder Handlungsempfehlungen geben oder Optimierungsmöglichkeiten evaluieren und entsprechend aufzeigen. Oder aber, wenn es weniger Hightech und weniger KI sein soll, einfach nur so digitale Services, die es zum Beispiel einfacher machen, Ausweisdokumente zu beantragen etc. Also wir bezeichnen Smart Cities generell als Städte, die so viel auf digitale Lösungen wie möglich setzen.
Alles klar. Meine zweite Frage bezieht sich auf das Beispiel mit den Geschwindigkeiten im Verkehr. Inwiefern, wie funktioniert das? Wie stellt ihr fest, dass jemand vielleicht sehr schnell auf einem Fahrrad fährt? Derjenige könnte ja auch bei 30 km/h in einem Auto sitzen.
Das stimmt, guter Punkt. Wir benutzen dafür, wie gesagt, nicht nur das Ortssignal von dem Telefon, also wir wissen quasi nicht nur, wie sich dieser anonyme Nutzer, wie schnell und von wo nach wo er sich bewegt, sondern greifen auch auf den Beschleunigungssensor zu. Das ist so ein kleiner Sensor, der im Telefon ist und dir zum Beispiel es ermöglicht, dass wenn du das Telefon zur Seite kippst, dass dann das Bild von dem Video, was du vielleicht gerade schaust, auch rotiert und entsprechend in vollem Format angezeigt wird. Und anhand von dieser ganz spezifischen Beschleunigungssignatur können wir halt rausfiltern, ist es eine typische Bewegung für einen Fußgänger? Es ist eine typische Bewegung von einem Fahrradfahrer und das kannst du dir relativ gut vorstellen. Wenn du das Handy zum Beispiel in der Hosentasche hast, ist deine Beinbewegung, die du durch diesen Beschleunigungssensor erkennst, eine ganz andere, als wenn du still im Auto sitzt. Ja? Und im Auto wiederum erfasst der Sensor andere Vibrationen, andere Hintergrundfrequenzen, als er es vielleicht tut, wenn du in der Trambahn sitzt. Ja? Und die Idee ist hier, dass wir eben diese Beschleunigungsinformationen mit den Ortsinformationen verschneiden, dann natürlich wissen, wie die Infrastruktur ausschaut, also wo sind Gleise, wo sind Straßen und so weiter, und dann die Information treffen können, welches Verkehrsmittel wird genutzt.
Spannend. Die ZoneCheck-App ist ja auch ein konkretes Produkt, mit dem du dich beschäftigst. Was genau steckt denn dahinter?
ZoneCheck ist eine Plattform, die sich mit dem Thema Corona-Management in Unternehmen befasst. Wir haben angefangen, die im März letzten Jahres zu entwickeln, damals noch in Kooperation meines alten Unternehmens mit PwC. Und das Ganze basiert natürlich auf der Plattform, die wir die letzten 8 Jahre aufgebaut haben. Nur, dass wir uns jetzt nicht damit befassen, zu schauen, wie bewegt sich eine Menschenmenge, sondern wie weit voneinander entfernt sind eigentlich verschiedene Benutzer einer App, sodass man am Ende des Tages, der Kern von ZoneCheck ist ähnlich wie bei der Bundes-App, ein sogenanntes Contact Tracing. Es geht quasi darum zu schauen, auf den Geräten der Endnutzer ein sogenanntes Kontaktlogbuch zu führen, wo vollkommen anonym gespeichert wird, mit welchen Handy-IDs ich irgendwie Kontakt hatte. Und wenn sich jetzt eine dieser Handy-IDs krank meldet, als Covid-19-positiv, werden diese IDs als infiziert markiert und jedes Handy schaut dann quasi in seinem eigenen Logbuch nach, hatte ich mit demjenigen Kontakt. Und wenn dem so war und der Kontakt auch nah genug und lang genug war, dann bekommt der Nutzer entsprechend eine Warnung angezeigt, dass er möglicherweise Kontakt zu einer Covid-19 positiven Person hätte und sich vielleicht besser in Isolation begibt und schaut, ob er irgendwelche Symptome entwickelt. Das ist quasi der Kern. Und ringsherum haben wir noch viele andere Funktionen, die eben im Unternehmensumfeld relevant sind, angesiedelt.
Magst du dazu noch mehr erzählen?
Sehr gern. Wie gesagt, der Fokus liegt ja auf Unternehmen, sprich es müssen ein paar mehr Anforderungen erfüllt werden. Im Kern, wie schon gesagt, haben wir die Kontaktnachverfolgung, die komplett dezentral und anonym läuft. Bei der Soundcheck-Lösung reden wir jetzt im Erwartungsfall von 2 Minuten, im Worst Case von 15 Minuten. Okay. Also ist schon so, dass man einen großen zeitlichen Vorsprung hat. Zusätzlich haben wir eben um diese Kontaktnachverfolgung noch einige Funktionen für die Endanwender eingebaut, die es ein bisschen nützlicher machen sollen. Wir haben uns zum Beispiel einen Social Distancing Score einfallen lassen, der so ein bisschen das Ziel hat, von Smartwatches kennt man es ja, dass man am Ende des Tages schaut, wie viele Schritte habe ich jetzt den Tag über gemacht, wie viele Kalorien habe ich verbrannt. Mhm. Und dieser Social Distancing Score ist quasi ein Index, der dir sagt, wie gut war ich heute in Bezug auf Social Distancing. Und das Ziel ist natürlich, einen Score zu haben, der so gering wie möglich ist. Ja, man kann in dem Tagesverlauf auch wunderbar sehen, wo habe ich jetzt die stärksten Anstiege, um dann zu wissen, okay, da war ich vielleicht in einer Situation, das hätte ich mir lieber schenken sollen, das hätte ich vermeiden sollen, um dann auch entsprechend die Nutzer zu motivieren, zum einen die App zu nutzen, dass sie auch einen tatsächlichen Mehrwert haben, und zum anderen aber auch, um ihr eigenes Verhalten vielleicht optimieren zu können. Ja. Dann haben wir in die Soundcheck-Lösung natürlich auch das Location-Based Messaging eingebaut, sprich Unternehmen sind so in der Lage, ihren Mitarbeitern Nachrichten zu schicken, wenn sie zum Beispiel das Betriebsgelände betreten oder wenn sie verschiedene Bürogebäude betreten und dann entsprechend hingewiesen werden auf neue Richtlinien, auf Informationen, was auch immer relevant ist. Oder wenn wir dann jetzt wieder hoffentlich in einigen Wochen aus dem Lockdown rauskommen und auch wieder ein bisschen mehr reisen dürfen oder geschäftlich auch reisen müssen, dass wenn man zum Beispiel in anderen Städten oder anderen Ländern am Bahnhof, am Flughafen ankommt, dass die Soundcheck-App den Mitarbeiter sofort sagt, pass auf, hier gelten die und die Regeln, so und so ist die Situation vor Ort, ja, einfach um zielgenauer informieren zu können. Und für die Unternehmensleitung selbst haben wir ein Management-Dashboard in der Plattform entwickelt, die es im Wesentlichen ermöglicht, so ein bisschen zu analysieren, wie die Corona-Situation im Unternehmen ist. Also es ist möglich, in der App ein Unternehmensprofil zu hinterlegen, wo man sagen kann, an welchem Standort arbeite ich, in welcher Abteilung. Natürlich nur insoweit, als dass es immer noch anonym ist, dass keine Einzelpersonen identifiziert werden können. Und dann kann man in diesem Management-Dashboard zum Beispiel sehen, in welchen Abteilungen, an welchen Standorten ist die Infektionszahl am höchsten. Was aber viel interessanter ist, natürlich die Auswertung des aggregierten, des zusammengefassten Social Distancing Index, dass man schauen kann, zum Beispiel, ist die Marketingabteilung schlechter bezüglich Social Distancing als vielleicht die IT-Abteilung, wo die Leute generell weniger mit Menschen zu tun haben, mehr Abstand halten. Oder in welchem Standort ist der Social Distancing Index wahnkritisch, um zum Beispiel sehen zu können, im Standort München müsste die Mittagspause vielleicht optimiert werden, sie vielleicht auf mehrere Räume verteilt werden, weil während der Mittagspause in München dieser Index immer ansteigt. Wir können zusätzlich noch ein Testmanagement aufsetzen bei Soundcheck-Kunden. Das heißt, im Extremfall kann das Unternehmen sagen, jeder meiner Mitarbeiter muss alle 4 Tage getestet werden. Dann wird die App entsprechend daran erinnern, dass diese Tests auch eingehalten werden. Der Mitarbeiter hat die Möglichkeit, die Tests in der App zu registrieren. Testergebnisse werden direkt in die App eingespielt und im positiven Fall dann auch gleich die Contact Tracing Funktion aktiviert. Und zu guter Letzt gibt es noch eine Funktion, die nennt sich Wearables. Das sind so kleine externe Geräte, die sind gedacht für Mitarbeiter, die an einem Arbeitsplatz sind, wo keinerlei Smartphones erlaubt sind. Das ist häufig in Fertigungsbereichen der Fall. Dann arbeiten diese kleinen externen Geräte quasi als ja wie verlängerte Antennen von den Smartphones. Sprich, der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin lassen das Smartphone zum Beispiel im Spind, nehmen einfach das Wearable mit, kann man an einem Armband befestigen oder in eine Tasche stecken. Und dann wird diese Contact-Tracing-Funktion von diesem Wearable durchgeführt, genauso dezentral, genauso anonym wie auch mit Smartphones. Und wenn man wieder in Reichweite des Handys kommt, werden die Daten entsprechend synchronisiert und das Kontaktlogbuch entsprechend vervollständigt. Und ja, als kleines Zuckerl ermöglicht diese Wearables noch einen Warnton auszuspielen, wenn man sich zu nahe kommt, sodass man auch gleich akustisch gewarnt wird, wenn man jetzt näher als 1,5 Meter an einem Kollegen dran steht. Und das alles zusammen läuft, wie gesagt, unter dem Namen Soundcheck.
Alles klar. Was ist denn für dich noch der größte Mehrwert für den Endnutzer?
Das hängt immer davon ab, inwiefern die Unternehmen welche Module nutzen. Mhm. Aber für den Endnutzer per se ist natürlich das, was immer mit dabei ist, dieser Social Distancing Index. Das hören wir ja ganz oft von Kunden, dass die Mitarbeiter sagen, okay, jetzt haben wir wirklich eine Zahl, wo wir sehen können, ja, so gut oder so schlecht war ich. Wir können Zeitpunkte identifizieren, wo wir vielleicht zu nah mit wem beieinander waren im Nachgang. Und aus Unternehmenssicht ist natürlich das Management-Dashboard, weil man nur, wenn man eine wirklich solide Datenlage hat, kann man auch wirklich sinnvolle Entscheidungen treffen und entsprechend die Situation im Unternehmen verbessern. Und da das alles 100% DSGVO-konform ist, spielt auch der Datenschutz natürlich eine große Rolle.
Okay. Jetzt würde ich gerne nochmal auf deinen Bereich zu sprechen kommen. Ihr seid seit November bei uns und befindet euch ja gerade im Aufbau. Kannst du mir noch mehr oder uns noch mehr zu eurer Strategie erzählen? Wo wollt ihr langfristig hin?
Ja, die langfristige Strategie ist natürlich in den Bereichen, die ich vorhin genannt habe, einfach breiter und auch tiefer aufgestellt zu sein. Ja. PwC macht sehr, sehr viel im Smart City-Bereich und wir glauben, dass wir mit der Plattform jetzt wirklich ein starkes Asset auch mit reingebracht haben, was PwC direkt an Gemeinden, die eben mit PwC zusammenarbeiten, rausgeben können. Das Thema Veranstaltungen ist natürlich extrem interessant. Wir haben auch schon gemeinsam mit PwC beim Oktoberfest gearbeitet und das Ganze dann zum Beispiel hergenommen, um den Besucherinnen und Besuchern zu zeigen, wie ausgelastet welches Zelt ist, dass man dann auch gleich zielgerichtet zu dem Zelt gehen kann, wo noch am meisten frei ist. Ja.
Okay, ja, ich bin gespannt, was ihr da noch auf die Beine stellen werdet. Jetzt sind wir ziemlich in den fachlichen Themen versunken, aber ich möchte unheimlich gerne noch mehr über dich persönlich erfahren. Wie gelingt es dir denn, so richtig abzuschalten?
Richtig abschalten. Also mein größtes Hobby tatsächlich ist Tauchen, was man hier in Deutschland, zumindest wenn man nicht ganz so auf kaltes Wasser steht, nicht so arg häufig machen kann. Aber ja, Hauptsache man kann es gelegentlich, wenn man wieder reisen kann, machen. Weil Tauchen ist für mich so die ultimative Entspannung unter Wasser. Es ist einfach komplett still, es ruft niemand an. Man schwebt schwerelos durch eine wirklich komplett andere Welt. Das ist unfassbar entspannend, man kann super abschalten und ist schon, ja, seit ich ein kleines Kind bin, habe ich schon vom Tauchen geträumt und vom Unterwasser Sachen entdecken und durch die Gegend zu schweben. Also das ist definitiv das für mich persönlich Entspannendste. Auf Position 2 ist dann sicherlich die Bergwelt. Ich bin begeisterter Skifahrer und bin auch generell einfach gerne in den Bergen unterwegs. Es ist so eine tolle Natur, viel Ruhe, viel frische Luft und das taugt sehr, sehr gut, um auch am Wochenende schnell die Batterien aufladen zu können.
Wenn es die Gegebenheiten wieder zulassen, wo verschlägt es dich dann als nächstes hin, um zu tauchen?
Wenn ich es mir wünschen könnte, wären es die Malediven, was aus meiner Sicht tatsächlich das großartigste Tauchgebiet überhaupt ist. Also man muss es mögen, weil am Ende des Tages ist man auf einer Insel, um die man in 20 Minuten rumspaziert ist. Ja. Insofern ist es mit Sicherheit nichts, was man in jedem Urlaub machen möchte. Aber wenn man wieder reisen kann, wäre das schon so ein Sehnsuchtsziel auf jeden Fall zum Tauchen.
Ich drücke die Daumen, dass es klappt.
Danke.
Hast du ein verstecktes Talent?
Uff, Also über Talente sollte ich generell immer lieber andere urteilen. Verstehe, also ich kann überhaupt nicht kochen. Aber man behauptet, dass mein Kartoffelbrei der weltbeste Kartoffelbrei sei. Mit Liebe selbst gestampft. Das ist vielleicht ein verstecktes Talent.
Okay, traurig, aber wahr. Jetzt stelle ich dir schon die letzte Frage. Wann hast du denn das letzte Mal Tränen gelacht?
Wann ich das letzte Mal Tränen gelacht habe? Das ist eine sehr gute Frage. Das war wahrscheinlich im, ja, das war letztes Jahr im August in einem sehr schönen Urlaub in Südtirol, Schenna, wo ich mich auch verlobt habe. Und
herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Im Zuge dessen gab es auch einen recht privaten Moment, wo ich Tränen gelacht habe.
Wunderbar. Vielen Dank für die spannenden Einblicke, Tobias. Ich finde es unglaublich beeindruckend, was du auf die Beine gestellt hast und welche Themen du auch vorantreibst. Und wie versprochen, das Schlusswort gehört dir.
Ja, zunächst erstmal vielen Dank, liebe Anne, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast oder mir die Möglichkeit gegeben hast, den Bereich und mich hier vorzustellen. Ja, wer es spannend fand, das Thema allgemein, kann sich natürlich jederzeit gern bei uns melden. Wir suchen, wie gesagt, Verstärkung. Und ja, ein sinnvolles Schlusswort. Vielleicht ein Zitat, was mich die letzten Jahre sehr begleitet hat, von Randy Pausch, ist ein Professor für Informatik an der Carnegie Mellon University, beziehungsweise war er das, er ist vor über 10 Jahren schon an Krebs verstorben. Er hat im Bereich Mensch-Maschinen-Interaktion geforscht und er hat eine letzte Vorlesung gehalten, seine berühmte Last Lecture, wo es darum ging, Kindheitsträume wirklich wahr werden zu lassen. Und darin hat er folgende kluge Sätze gesagt. Mauern sind aus einem bestimmten Grund da. Mauern sind nicht dazu da, um uns aufzuhalten. Mauern sind da, um uns eine Chance zu geben, zu zeigen, wie sehr wir etwas wollen. Denn Mauern sind da, um die Leute aufzuhalten, die es nicht genug wollen. Sie sind da, um die anderen Leute aufzuhalten. Und das hat mich während der letzten Jahre doch recht begleitet, das Zitat. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen.
Wir hören uns wieder. Versprochen.